Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Spektakuläre Entdeckung, jüdische Bittbriefe an den Papst im Holocaust. Und wie Lampertheim an Alfred Delp erinnert, 80 Jahre nach seiner Hinrichtung. Und mehr als ein Kuhhandel, ein Lob des Kompromisses als demokratische Tugend. Keine Liebesbeziehung und kein Familienalltag kommen ohne Kompromisse aus und eine Demokratie erst recht nicht. In unserem heutigen Sonntagsschwerpunkt haben wir ein Lob des Kompromisses vor. Papst Pius XII. Ist für sein Schweigen zum Holocaust oft sehr kritisiert worden. Aber offenbar hat er doch immer wieder versucht, einzelnen Jüdinnen und Juden zu helfen. Das geht aus den etwa 10.000 jüdischen Bittbriefen hervor, die ein interdisziplinäres Team der Universität Münster in Vatikanarchiven gefunden hat. Die Forscherinnen und Forscher wollen diese Briefe, die Antworten darauf und die Rolle des Papstes in einem Mammutprojekt weiter auswerten. Noch 25 Jahre soll das dauern. Ein Ziel ist es auch, die Erinnerung an den Holocaust soll nicht verloren gehen.
Toulouse, 20. Dezember 42. An seine Majestät, den Papst, Vatikan. Hochverehrte Hochwürden, bevor ich den letzten Schritt meines jungen Lebens tue, das noch keinen rosigen Tag gesehen hat, wage ich es, seine Hochwürden um Hilfe zu bitten. Es ist aus höchster Not und Verzweiflung, in der ich mich an seine Exzellenz wende.
So beginnt der Brief des 20-jährigen Martin Wachskerz an Papst Pius XII. Der junge Mann, ein Student der jüdischen Theologie, ist mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Heinz aus Berlin über Polen und Belgien nach Frankreich geflohen, um den Nazis zu entkommen. Aber jetzt hat Deutschland auch den Süden Frankreichs besetzt. Die Familie versucht weiter zu fliehen, ein Visum für die Schweiz zu bekommen. Ohne Erfolg. Daher bittet Martin Wachskerz den Papst um Hilfe, er solle vermitteln, mit der Fremdenpolizei der Schweiz Kontakt aufnehmen. Er sei am Ende seiner Kraft, schreibt Wachskerz. Und der Papst könne 4 Menschenleben retten.
Und aus diesen Worten merkt man, wie ungeheuer nahegehend emotional in der letzten Not, es ist ein Schrei, um Hilfe sich diese Menschen befinden.
Sagt Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. Er und sein Team haben diesen und etwa 10.000 weitere Briefe in den Archiven des Vatikans gefunden, verfasst von jüdischen Menschen aus ganz Europa während des Zweiten Weltkriegs.
Und sie breiten eigentlich mit einer überraschenden Offenheit ihr Leben vor dem Papst aus.
Das überrascht auch, weil Papst Pius XII. Zur Vernichtung von Jüdinnen und Juden weitgehend geschwiegen hat, obwohl er wusste, was damals geschah. Die Akten aus den Archiven zeigten, wie der Vatikan damals entschieden habe, dass der Papst neutral bleiben müsse, über den Kriegsparteien stehen müsse und sich nicht öffentlich zum Holocaust äußern solle, sagt Hubert Wolf, auch wenn das aus heutiger Sicht nur schwer nachzuvollziehen sei. Pius selbst sei das Schweigen zum Holocaust nicht leicht gefallen.
Es gibt ja diesen Brief an den Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried, bereits von 41, wo er schreibt, wo der Heilige Vater laut schreien müsste, ist ihm leider geduldiges Harren und Schweigen von seinem Amt her auferlegt. Und da lässt er uns reingucken, da merken wir, er weiß, dass er eigentlich schreien müsste. Er kann von seinem Amtsverständnis her das nicht tun.
In Einzelfällen habe der Papst oder auch der Vatikan aber durchaus Jüdinnen und Juden unterstützt, erklärt Hubert Wolf. Auch bei Martin Wachskerz und seiner Familie war das so. Der Nuntius in der Schweiz, also der Botschafter des Vatikans, hat dem Chef der Schweizer Fremdenpolizei mitgeteilt, der Heilige Vater wünsche, dass man dieser jüdischen Familie ein Visum für die Schweiz gebe. Allerdings hat die Fremdenpolizei abgelehnt. Das geht aus den Akten hervor. Martin Wachskerz hat übrigens den Holocaust überlebt, obwohl er das ersehnte Visum für die Schweiz nicht bekommen hat. Zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder wurde er auf einem Bauernhof in Südfrankreich versteckt. Sein Vater dagegen ist in einem Vernichtungslager ermordet worden.
Asking the Pope for Help. Jüdische Bittbriefe an den Papst im Holocaust. Das war ein Beitrag von Lisa Weiß. In diesem Jahr hat sich am 2. Februar zum 80. Mal der Tag der Hinrichtung Alfred Delps durch die Nationalsozialisten gejährt. Der Jesuitenpater war Mitglied im Kreisauer Kreis und engagierte sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Alfred Delp verbrachte seine Kindheit und Jugend in Südhessen. Vor allem in Lampertheim wird seiner inzwischen vielfältig gedacht. Und noch in diesem Jahr rechnen Experten mit dem Beginn eines Seligsprechungsprozesses für den Märtyrer. Anna Vogel berichtet.
Feierliche Stimmung im September in Lampertheim. Zum ersten Mal verleiht die Stadt den Alfred-Delp-Preis. Preisträger ist Joachim Gauck. Die ganze Kirche lauscht seiner Rede, in der er von Delp als Märtyrer spricht. Der Neffe Alfred Delps, Fritz Delp, ergänzt.
In seinem Abschiedsbrief an seine Mitbrüder hat Alfred Delp auch geschrieben, es sollen einmal andere glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind. Das heißt doch, dass er die Konsequenz seines Handelns immer vor Augen hatte.
Alfred Delp wird 1907 in Mannheim geboren und wächst in Lampertheim auf, wo noch heute sein Elternhaus steht. Er wird Pater, zum Priester geweiht, die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Im Alter von 35 Jahren schließt er sich der zivilen Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis um Helmut James Graf von Moltke an. Was Alfred Delp dabei ausmacht? Sein Neffe versucht es in Worte zu fassen.
Aufrichtigkeit, Haltung und Rückgrat, aber nie rücksichtslos. Auch wenn Widerstände da waren, hat er seinen Glauben gelebt.
Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wird Delp verhaftet. Obwohl er daran nicht beteiligt war, wird er zum Tode verurteilt. Wenige Tage vor der Hinrichtung schreibt er an seine Sekretärin.
Ich bin noch gar nicht erschrocken. Das kommt wohl noch. Vielleicht will Gott diesen Wartestand als äußerste Erprobung des Vertrauens. Mir soll es recht sein.
Alfred Delp wird am 2. Februar 1945 in Plötzensee von den Nazis gehängt. Eine Todesanzeige gibt es nicht, erzählt der erste Stadtrat von Lampertheim, Marius Schmidt.
Es gibt kein Grab von ihm, es gibt keinen Ort, an dem wir seine sterblichen Überreste hier in Lampertheim haben beerdigen können. Und eigentlich hat man damals versucht, Alfred Delp heimatlos zu machen. Und wir haben jetzt Alfred Delps langen Weg nach Hause abgeschlossen. Er ist in unserer Mitte verankert.
Alfred Delp ist inzwischen präsent hier in Lampertheim. Es gibt eine Alfred-Delp-Kapelle, einen Alfred-Delp-Platz direkt am Haus seiner Eltern, eine Alfred-Delp-Schule und Ehrenbürger der Stadt ist er auch. Seit kurzem trägt auch die neu gegründete Pfarrei den Namen Alfred Delp. Gemeindereferentin Birgit Bongiorno sagt,
er ist uns ein großes Vorbild im Glauben, weil egal wie ein Mensch glaubt, was er fühlt, wie er lebt, mit welchem Hintergrund. Jeder Mensch hat die gleiche Menschenwürde und wir möchten das wieder in Erinnerung rufen.
In Erinnerung rufen auch mit den Worten Alfred Delps, denn der Lampertheimer Pfarrer Christian Rauch macht deutlich.
Ich benutze oft ganze Sätze, die ich in meinen Predigten zitiere und die sind so aktuell, diese Gedanken, dass ich sie eins zu eins übernehmen kann.
Nun jährt sich der Tod Alfred Delps zum 80. Mal. Für seinen Neffen Fritz Delp steht die Hinrichtung seines Onkels dabei am Ende einer furchtbaren Entwicklung, die zunächst vermeintlich harmlos mit politischen Entscheidungen begonnen hatte.
Und das macht mich schon sehr betroffen, wenn ich heute sehe, dass politische Entwicklungen sich fast ähnlich verhalten wie damals.
80 Jahre nach der Hinrichtung Alfred Delp und wie seiner im südhessischen Lampertheim gedacht wird. Kürzlich ist ein Film der Kasseler Regisseurin Frauke Lodders in die Kinos gekommen, dessen Geschichte in einer streng evangelikalen Familie spielt. Zwei Jugendliche geraten in schwere Konflikte mit sich und ihren Eltern, als die Liebe in ihr Leben tritt. Man kennt evangelikale Christen ja vor allen Dingen aus den USA, auch ihre Rolle in der Politik. Doch nach Angaben der sogenannten Evangelischen Allianz werden hierzulande in Deutschland 1,3 Millionen Menschen zur evangelikalen Bewegung gezählt. Allerdings sind bei weitem nicht alle so streng und so extrem wie jene Familie, die in dem Film Gottes Kinder präsentiert werden. Juliane Ort hat ihn gesehen.
Es geht herzlich und harmonisch zu beim Hauskreis in Hannas Familie. Die Kirchengemeinde ist eingeladen, die Jugendlichen singen, die Eltern wiegen sich im Takt. Und die neue Nachbarin hat einen Ort gefunden, wo sie andocken kann mit ihrem Sohn Max, nachdem der Vater so plötzlich gestorben ist.
Susanne hat mir gerade erzählt, wie schwer es Max fällt, ihr Kontakt zu finden. Vielleicht gehst du mal morgen zu ihm rüber und hilfst ihm.
Natürlich, gerne.
In Hannas Familie kümmert man sich umeinander und befolgt die strengen Regeln und Vorstellungen der Freikirche, in der die Eltern Mitglied sind. Das gilt auch für die Kleinen.
Papa, Papa! Ich habe heute im Kindergarten geheiratet.
Ja, wen denn?
Sabrina.
Du weißt, dass das Sünde ist, auch wenn es nur ein Spiel war.
Auch Hannas Bruder Timo will den Erwartungen seiner Eltern und der Gemeinde entsprechen. Aber gleichzeitig hegt er tiefe Gefühle für einen Freund, was ihn in schwere innere Konflikte stürzt. Und auch für Hanna wird es kompliziert, als sie ihren neuen Nachbarn Max näher kennenlernt. Der hat wenig Verständnis für Hannas Plan, nämlich einen Ball, auf dem die jungen Frauen der Gemeinde ein Keuschheitsgelübde ablegen sollen.
Innocence bedeutet Unschuld. Und damit ist natürlich zum einen gemeint, dass wir jungfräulich bis zur Ehe bleiben, aber auch, und das ist genauso wichtig, die Reinheit unserer Seele.
Viele der Szenen und Dialoge hat Regisseurin Frauke Lodders aus Kassel selbst erlebt oder sich von Augenzeugen berichten lassen. Ein Jahr lang hat sie intensiv recherchiert in Gemeinden fundamentalistischer Freikirchen, wo man versuchte, sie zu missionieren.
Wo mir auch gesagt wurde, mir wird alles verziehen werden, auch an sexueller Sünde, die ich vielleicht schon mal begangen hätte, wenn ich zu ihnen komme. Man wird immer wieder sehr, sehr schnell dazu gedrängt, so ein Glaubensgelübde abzulegen.
Auch Timo soll im Film ein Gelübde ablegen. Um seinem Vater zu gefallen, versucht er bei einem sogenannten Seelsorgeseminar seine homosexuellen Neigungen loszuwerden.
Ich kann deine Verzweiflung gut verstehen. Wenn wir uns der Dämonen in uns bewusst werden, dann kann es beängstigend sein. Die sind stark und lassen uns Dinge fühlen, von denen wir wissen, dass sie unnatürlich sind. Aber ich kann ja diese Dämonen ausbeten.
Regisseurin Frauke Lodders will mit ihrem Film Gotteskinder Aufmerksamkeit schaffen für ein Thema, das sie für größer hält, als den meisten bewusst ist.
Als ich angefangen habe zu recherchieren, waren es ungefähr 1,5 Millionen Mitglieder. Das war 2018. Die Zahlen steigen. Ich glaube, dass das total relevant ist, weil diese Kirchen sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen geben.
Der Film Gotteskinder über eine evangelikale Familie entstand an Drehorten in Nordhessen. Seine Regisseurin Frauke Lodders kommt aus Kassel. Der Film läuft derzeit in einigen Programmkinos.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Es ist Wahlkampf, es geht heiß her und man fragt sich, wie sollen die Parteien, die sich gerade harte Auseinandersetzungen liefern, am Ende in Koalitionsverhandlungen eigentlich noch zu Kompromissen kommen? Denn ohne Kompromisse wird es ohnehin nicht gehen später. Und das gilt nicht nur für die Politik. Keine Liebesbeziehung und kein Familienalltag kommen ohne Kompromisse aus und eine Demokratie erst recht nicht. Allerdings hat der Kompromiss gerade keinen guten Ruf. Kompromiss, das klingt nach falschen Zugeständnissen, nach Abweichung von der reinen Lehre, nach Preisgabe eines Ideals oder einer festen Überzeugung. Doch ohne Kompromisse kein gesellschaftlicher Friede. In unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt versuchen wir deshalb ein kleines Lob des Kompromisses. Veronique Zanetti ist eine Expertin für diese demokratische politische Kunst, Professorin für politische Philosophie an der Universität Bielefeld und Buchautorin. Mit ihr hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse gesprochen.
Frau Zanetti, was ist in Ihren Augen eigentlich ein Kompromiss?
Ein Kompromiss ist eine Technik der Regelung sozialer Konflikte. Es ist eigentlich nur ein Verhandlungsinstrument. Und in Kompromissen müssen alle betroffenen Parteien Zugeständnisse machen. Somit sind Kompromisse durch Verlust gekennzeichnet. Man möchte ein Ziel erreichen, gibt sich dennoch mit weniger zufrieden als mit dem, was man für in erster Linie wünschenswert hält. Vielleicht noch ein Merkmal des Kompromisses, ein wichtiges Merkmal ist, dass die Personen, die einen Kompromiss schließen, bei ihrer eigenen Überzeugung bleiben. Sie geben nur in Bezug auf die Ergebnisse nach.
Ah ja, das ist ja spannend. Ne? Man muss was geben, aber kann doch auch bei dem bleiben, was man eigentlich meint. Ne? Wir reden ja alltäglich oft von faulen oder von guten Kompromissen. Was unterscheidet die beiden?
Gut kann zum Beispiel in einem rein zweckrationalen Sinn verstanden werden. Und man würde sagen, ein guter Kompromiss in diesem Sinne bedeutet, dass der Kompromiss einen Durchbruch ermöglicht. Ah. Oder ein schlechter Kompromiss in diesem Sinn ist schlecht, wenn der Kompromiss zum Beispiel schlechtere Ergebnisse zu Wege bringt, als sich die Parteien durch ihn erhofft haben oder als sie ohne Kompromiss gehabt hätten. Aber man kann gut in einem normativen Sinn verstehen, oder es ist dann mehr als erfolgreich. Man würde sagen, zum Beispiel Kompromisse können unsere moralische Billigung verdienen, wenn sie zum Beispiel zu einem gerechten Ergebnis geführt haben. Und faul, ja, man spricht tatsächlich von faulen Kompromissen üblicherweise in einem moralischen Sinn. Faule Kompromisse sind moralisch schlechte Kompromisse. Und ich würde sagen, dass ein Abkommen dann faul ist, wenn zum Beispiel ein Abkommen dadurch erkauft wird, dass Dritte gedemütigt oder misshandelt werden, dann ist dieses Abkommen ein fauler Kompromiss.
Frau Zanetti, Ihr Buch hat den Titel Spielarten des Kompromisses. Welche unterschiedlichen Formen oder Spielarten haben Sie da im Sinn?
Ich wollte die Kompromisse in verschiedenen Kontexten analysieren, zum Beispiel in Alltagskontexten, aber auch im Kontext der Moral oder des Rechts zum Beispiel untersuchen. Und das sind diese Spielarten. Und ob es unterschiedliche Formen gibt, ich würde sagen, ja. In der Umgangssprache sagt man, dass man sich in der Mitte trifft. Mhm. Sich in der Mitte treffen ist allerdings nicht erforderlich für einen Kompromiss. Mhm. Es ist aber auch nicht die einzige Option. Es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, man kann alternieren zwischen Optionen oder sich auf eine dritte Option einigen. Nehmen wir an, wenn ein Paar gemeinsam auf Urlaub fahren will und sich nicht auf den Ort einigen kann. Der eine will ans Meer fahren, die andere in die Berge zum Beispiel. Dann können sie alternieren, können sie sagen, ein Jahr fahren wir ans Meer und ein Jahr in die Berge. Aber sie können auch sich auf eine dritte Option einigen und eine Kulturreise machen. Das Wichtige ist, in jedem Fall gibt es Zugeständnisse. Man tritt ein bisschen zurück. In Bezug auf das, was man ursprünglich möchte.
Gibt es eigentlich Lebensbereiche, in denen kaum oder keine Kompromisse möglich sind? Also ich denke zum Beispiel an Religion, wo es ja um Wahrheitsfragen geht, aber auch Ethik und Moral?
Interessanterweise tatsächlich. In Religion werden Kompromisse erschwert, weil die Gläubigen betrachten sich als sozusagen als Verwalter des Heiligen und dürfen als solche keine Kompromisse auf dessen Kosten eingehen. Sie dürfen nicht auf sich die Entscheidung nehmen, Zugeständnisse zu machen, weil diese Entscheidung nicht in ihrem Kompetenzbereich liegt. Mhm. Kompromisse werden von den Gläubigen als ein Akt des Verrats angesehen. Aber auch in der Verschmelzung zum Beispiel, und das finde ich auch sehr aktuell, in der Verschmelzung von Nationalismus und Religion ist auch ein Erschwernis bei der Kompromissfindung zu sehen. Diese Verschmelzung schafft sozusagen eine eigene Politik des Heiligen und steht von Natur aus extrem skeptisch oder feindselig gegenüber jedem Frieden, der einen Kompromiss impliziert. Und letztlich, dann, das war Ihre Frage, in der Moral, ja, ich würde sagen, in der Moral, es ist schwer, Kompromisse zu schließen, schon aus dem Grund, weil moralische Kompromisse bedeuten, dass Menschen davon Abstand nehmen, das zu tun, was sie eigentlich für moralisch geboten und richtig halten.
Sie hatten es schon mehrfach beschrieben, so ein Kompromiss bedeutet immer auch Abstriche hinzunehmen. Das ist natürlich oftmals auch schmerzvoll. Wie kann man eigentlich lernen, auch langfristig ja mit einem Kompromiss zu leben?
Ich glaube, das hängt sehr, sehr viel von der Qualität des Kompromisses ab. Wenn ein Kompromiss für
alle Parteien, was ich auf der anderen Seite erreiche damit.
Ja. Wenn der Kompromiss für alle Parteien befriedigend ist, dann wird man vermutlich relativ schnell vergessen, dass man für diesen Kompromiss etwas aufgeben musste. Und umgekehrt. Deshalb, wie kann man lernen, damit zu leben? Ich glaube, das lernt man nur, indem Kompromisse gut sind. Und wenn sie gut sind, dann wird man das wahrscheinlich leichter leben.
Und wenn so das Gefühl bleibt, ich habe doch zu viel preisgegeben, heißt es, dann muss man nochmal nachverhandeln an dem Kompromiss? Ist so etwas möglich?
Ja, doch. Das glaube ich tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu viel preisgegeben habe. Dieses Gefühl gefährdet die Stabilität von Kompromissen. Es ist ein bisschen wie bei Ungerechtigkeiten. Wenn man das Gefühl hat, dass man ungerecht behandelt worden ist, dass man unfreiwillig mehr Zugeständnisse machen musste als die andere Partei, dann wird man bei der ersten Gelegenheit versuchen, seine Situation zu ändern und zu verbessern. Und ja, Kompromisse können nachgebessert werden, weil Kompromisse nicht das sind, was man eigentlich will. Das heißt, sie sind nicht ein Ergebnis oder etwas, was man an sich wünscht. Und deshalb können sie unstabil sein, per Definition, aber müssen das nicht. Es gibt Kompromisse, die ganz schön stabil sind.
Spielarten des Kompromisses. Ein Gespräch mit Veronique Zanetti, Buchautorin und Professorin für politische Philosophie an der Uni Bielefeld. Ihr gleichnamiges Buch Spielarten des Kompromisses ist bei Suhrkamp erschienen. Wo lernen wir eigentlich die Kunst des Kompromisses? Vielleicht schon im Sandkasten? Auf jeden Fall schon früh, denn immer gibt es ja irgendwelche Probleme, die nach Ausgleich und nach Kompromiss verlangen. Anna Vogel stellt uns jetzt Schülerinnen und Schüler vor, die als Streitschlichterinnen und Mediatoren an der Schule diese Kunst beherrschen müssen.
Hashtag humorvoll, Hashtag lösungsorientiert, Hashtag friedliebend. Im Eingangsbereich der Albertus-Magnus-Schule in Firnheim lächeln einem freundliche Gesichter entgegen. Hier stellt sich das Mediationsteam der Schule vor mit dem Versprechen, wir sind immer für dich da. Zu dem Team gehört auch Sarah Knauf.
Also wir wurden grundsätzlich von einer Lehrerin angefragt und ich habe mir das dann überlegt und fand es sehr interessant, da einfach auch mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, um Streit und Konflikte zu analysieren.
Gibt es an der Schule einen Streit, kann jetzt das Mediationsteam helfen. Dann laden immer zwei Streitschlichter die Konfliktparteien in einen geschützten Raum neben dem Schulgebäude ein. Hier kann keiner reinsehen, denn bei Mediation geht es auch um Vertrauen. Die Streitschlichter setzen sich dann gegenüber von den Streitenden und erklären erst einmal die Regeln, so Sarah Knauf.
Also, dass sie sich nicht anschreien sollen oder allgemein in so einem Mediationsgespräch nicht miteinander reden sollen, sondern über uns. Und dann fangen wir erstmal an, beide Parteien zu fragen, wie die Situation aus ihren Augen aussieht. Und dann geht es halt darum, den beiden Parteien jeweils die Sichtweise des anderen sozusagen näher zu bringen.
Die Streitschlichter ergreifen keine Partei. Sie hören zu, stellen Fragen und wollen zum Nachdenken anregen, sagt Jonathan Bannert. Auch Streitschlichter, die Ziele sind klar gesteckt.
Es geht darum, dass sich das Verhältnis zwischen zwei Schülern zum Beispiel nicht so verhärtet, dass man jetzt überhaupt nicht mehr mit zusammenarbeiten kann. Also wir arbeiten da eben daran, dass die Schüler einfach wieder miteinander leben können.
Die Streitfälle, die beim Mediationsteam landen, sind ganz unterschiedlich. Mal geht es um hitzige Beleidigungen, die vor allem jüngere Schüler anderen an den Kopf werfen. Mal geht es aber auch um tiefer liegende Konflikte, um Dinge, die sich vielleicht schon vor Jahren ereignet haben, aber die nie aufgearbeitet worden sind. Die Streitschlichter aus Firnheim sind für andere da, aber sie lernen auch selbst bei jedem Konflikt, sagt Jonathan Bannert über seine Erfahrung.
Zum einen hat man natürlich eine ganz andere Sicht auf Gespräche an sich. Aber auch, man kann diese Konzepte aus der Mediation auf ganz andere Dinge anwenden. Ich würde es jetzt zum Beispiel am Beispiel der Demokratie machen. Ich denke, da kann die Mediation eben helfen, Verständnis für die jeweils gegensätzliche Position zu schaffen.
Denn Streit gehört für die Streitschlichter dazu. Sie glauben, wenn man nur richtig damit umgeht, ist jeder Streit auch eine Chance, daran zu wachsen.
Kompromiss schon in der Schule lernen, jugendliche Mediatoren, hat Anna Vogel gesprochen. Wo Menschen zusammenleben, da geht es nicht ohne Kompromisse. Das ist eine Binsenweisheit. Spannend wird es ja immer bei der Frage, wie viel Kompromissbereitschaft von jedem abverlangt wird und ob und wie man auf Dauer mit einem Kompromiss leben will oder leben kann. Wie viel Kompromiss braucht und verträgt also zum Beispiel eine Liebesbeziehung? Darüber hat mein Kollege Lothar Bauerochse mit Linda Asimjadis gesprochen. Sie ist Paartherapeutin in Frankfurt. Seine Frage an Sie zunächst, was würden Sie sagen, mit wie viel Kompromissen kann ein Paar leben, auch über längere Zeit?
Ein Paar kann mit ganz vielen Kompromissen über längere Zeit leben. Der Weg ist entscheidend, wie es zu dem Kompromiss gekommen ist. Womit sie natürlich nicht leben können, ist ein sogenannter fauler Kompromiss, der auf eine Abkürzung gewissermaßen unter Druck entstanden ist oder aus einem Harmoniebedürfnis heraus. Aber wenn man gewisse Phasen durchlaufen hat, stattdessen mit gewissen Schritten, dann kann man wirklich gemeinsam zu einer Win-Win-Lösung, Kompromiss- und Kooperationslösung kommen.
Wenn Sie so ein Paar in Ihrem Sprechzimmer haben, die sind gerade an einem Punkt am Streiten, wie würden Sie dem Paar helfen, einen guten Kompromiss zu finden?
Bevor Sie einen Kompromiss finden können, tauchen wir, wie gesagt, ab unter die Wasseroberfläche Und ich frage auch dann gerne, was ist dein Beweg- und Hintergrund? Was ist dein Interesse? Erklär uns mal, hilf uns, dich zu verstehen, damit wir den Weg des Kompromisses gehen können und dann auch ja, die Bereitschaft auch von der anderen Seite da ist. Was ist deine gute Absicht? Gerne auch mal verbunden mit der unangenehmen Frage, welches Gefühl oder Emotion steckt dahinter, weil Paare streiten sich nie um die Sache. Es geht nie um die Sache. Es geht immer um das Gefühl darunter. Ich fühle mich nicht gehört, nicht gesehen, nicht liebenswert, nicht verstanden. Und das dröseln wir dann mal auf.
Muss denn so ein Kompromiss dann auch, ich sag mal, ausgesprochen formuliert, vielleicht sogar mit Regeln oder Verabredungen verbunden sein?
Regeln, finde ich, hat immer was mit Druck und Zwang zu tun. Verabredung finde ich schön, alle Vs finde ich schön. Verliebt, Verabredung, Vereinbarungen, vergeben, vergessen, das sind alles schöne Vs. Ja, das braucht es auch. Also erstmal auch auf Empfang zu schalten ist wichtig. Ich brauche die Erlaubnis meines Partners oder Partnerin. Hey, kannst du mir mal bitte zuhören? Ich habe da was auf dem Herzen. Und dann benennt man sein Thema, seine Absicht, Beweghintergründe, aber bitte nicht im Monolog, gerne im Dialog. Ich empfehle meinen Paaren immer so ein Zwiegespräch, so 3 bis 5 Minuten. Und dann bringe ich ihnen bei, aktiv zuzuhören. Das ist so einer in den ersten Sitzungen schon, weil sonst bereitet man ja innerlich schon die Rechtfertigung und den Gegenschlag und das Ja-Aber vor. Und auf diesem Weg können wir uns nicht finden zum Kompromiss und dann wieder zum Kuscheln. Deswegen erstmal rudimentär zu wiederholen, ich höre aus deiner Sicht, ich habe das und das Thema verstanden, ich kann das und das nachvollziehen oder ich verstehe. Ich bringe Ihnen bei, auch ich verstehe bedeutet nicht, ich gebe dir recht. Ist allerdings nur eine wundervolle Stufe der Empathie, die dein Partner oder Partnerin erstmal emotional abholt, wo sie gerade sind mit ihrem Thema. Und dann kann man gemeinsam auftauchen und sagen, hey, wie kann ich dir heute dein Leben leichter machen? Oder was bin ich bereit zu geben, um Entspannung in die Situation zu bringen? Dann tauchen wir weiter auf und dann schon Verbindlichkeit und Vereinbarungen. Hat ja auch was mit dem V Verlässlichkeit zu tun. Und dann haben wir unser Ziel erreicht und ja, sind auf der Spitze oben gemeinsam und können die schöne Aussicht genießen.
Leben mit Kompromissen in einer Beziehung. Das war ein Gespräch mit der Frankfurter Paartherapeutin Linda Asimiadis. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in Himmel und Erde rund um den Kompromiss, der auch und gerade politisch ja viel mehr ist als ein Kuhhandel. Er ist ein Garant dafür, dass viele Menschen mitgenommen werden können in unserem Gesellschaftssystem und dass dieses System, diese Gesellschaftsform, die bislang noch größte Gewähr auf Dauer und friedliche Integration und Koexistenz bietet. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag wünscht Klaus Hofmeister.